Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik. Es ist ein Gefühl, das wohl viele von uns beschleicht in diesen letzten Wochen und Tagen. Die Welt dreht viel zu schnell. Was gestern galt, wankt schon heute und ist morgen überholt.
A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities.
Das gilt auch für den Kriegseintritt der USA an der Seite Israels gegen Iran.
Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat.
Damit verändert sich die Situation wieder grundlegend. Es folgten gezielte Schläge der USA auf drei iranische Nuklearanlagen. Dann Gegenschläge des Iran auf US-Stellungen in Katar und Irak. Und schließlich gab Präsident Trump in der Nacht auf Dienstag überraschend eine Waffenruhe bekannt. Aber ob es dabei bleibt, wie Iran jetzt reagiert und ob es zu einer Neuordnung im Nahen und Mittleren Osten kommt, das wissen wir alles noch nicht. Was aber auffällt, bei all den Ereignissen ist es um eine Großmacht erstaunlich still geblieben. Um Russland, ein enger Verbündeter des iranischen Regimes. Präsident Putin empfing am Montag den iranischen Außenminister im Kreml und nannte bei dem Treffen die Angriffe auf Iran, Zitat, absolut unprovozierte Aggression. Sie habe keinerlei Grundlage und lasse sich nicht rechtfertigen. Ansonsten gab es ein paar dürre schriftliche Statements via Außenministerium oder über den russischen UNO-Botschafter im Sicherheitsrat, der dem Westen Doppelmoral vorwirft. Aber der Duktus ist zurückhaltend. Mehr kam nicht. Bisher zumindest, jetzt am Montagnachmittag, wo wir aufzeichnen. Wie erklärst du dir das, Markus, diese Zurückhaltung?
Putin steht vor einem großen Dilemma. Ja, Russland ist ein sehr enger Verbündeter Irans, aber dieser Krieg hat durchaus auch positive Effekte für Russland. Mhm. Da ist zum einen die Ablenkung vom Ukraine-Krieg. Westliche Prioritäten bei der Militärhilfe orientieren sich anders. Und der Erdölpreis schnellt in die Höhe und das füllt die russische Staatskasse, die eben ja auch die Kriegskasse ist.
Also Russland profitiert im Schatten dieses Konflikts, so scheint es.
Ja, aber so einfach ist es eben nicht. Es ist eine heikle Gratwanderung für Putin und bringt ihn in eine schwierige Situation.
Das ist NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler. Warum der israelische Angriff auf Iran und dann die Schläge der USA den russischen Präsidenten Wladimir Putin in eine heikle Lage bringen und ob Putin seinen Verbündeten Iran im Stich lässt, wegen Trump, darüber spreche ich heute mit unserem Russland-Korrespondenten Markus Ackeret. Hallo Markus, ich grüße dich nach Moskau.
Hallo Marlin.
Wenn du sagst, der israelische Angriff, respektive der israelisch-amerikanische Angriff auf Iran bringe Putin in eine heikle Situation. Gegen außen sind sie ja noch etwas wortkarg. Ich würde aber gerne damit beginnen, wie wird das denn im Innern, auf den Straßen, in den Talkshows in Moskau diskutiert?
Naja, also groß diskutiert jetzt auf den Straßen wird das nicht. Da wird wenig über große Politik gesprochen. Mhm. Aber das gefällt den Russen auf keinen Fall, was jetzt da passiert. Das ist sicher. Viele fühlen sich Iran verbunden und vor allem stören sie sich daran, dass dieser Krieg eben, wie Putin auch sagt, das wird dann übernommen, so unprovoziert über Iran hereinbricht aus ihrer Sicht. Mhm. Und das reflektiert sich dann nicht nur in Propagandisten, die sich zum Beispiel jetzt auch gestern noch besonders daran gestört haben, dass dieser amerikanische Angriff am 22. Juni erfolgt ist. Das ist der Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion 1941 und ist für einen Kriegseintritt eigentlich in Russland ein extrem symbolisch beladenes Datum. Mhm. Der Propagandist Wladimir Solovjov hat in seiner Sendung am Sonntagabend auch gleich eingeräumt, dass Trump wahrscheinlich daran überhaupt nicht gedacht hat. Aber das zeigt gleichzeitig auch, dass man von Leuten, die so denken, eben auch nicht so viel hält. Und Trump war bei Leuten wie Salavjov und auch bei konservativen Kommentatoren, die zum Teil sogar auch finden, der Ukraine-Krieg müsste eigentlich jetzt mal aufhören und Trump sei ein Hoffnungsträger für den Frieden. Bei solchen Leuten war Trump ja recht beliebt gewesen und jetzt, dadurch, dass er sich so klar auf die Seite Israels gestellt hat und gegen Iran und sogar militärisch eingreift, sind sie enttäuscht von ihm und sagen, naja, es ist halt auch einfach so ein Amerikaner wie jeder andere, der unterscheidet sich gar nicht, wir können ihm nicht ja wirklich vertrauen. Also anfangs wurde es auch so dargestellt, als er noch jetzt vor diesen eigenen amerikanischen Angriffen, als wäre er ein Schwächling, weil er die Israeli vorgeschickt hat. Und ja, das kratzt am durchaus jetzt bisher sehr positiven Bild Trumps.
Okay, aber warum ist dieses innenpolitische Echo denn unangenehm für Putin?
Naja, das stellt ihn halt in doppelter Hinsicht natürlich vor ein Problem. Das eine ist, er hat sich ja doch sehr viel erhofft von Trump. Und wenn jetzt Trump der ist, der eigentlich gar nicht so richtig das macht, was Russland gut findet jetzt in diesem nahöstlichen Feld, dann erschüttert das eben das Vertrauen in Trump und in seine Möglichkeiten, in seine Haltung auch, in seine Glaubwürdigkeit. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Komponente innenpolitisch, die ist zum Teil auch etwas unangenehm dann für Putin, weil gerade in den ersten Tagen des israelischen Angriffs hat man das mit der russischen Kriegsführung gegen die Ukraine verglichen und kam zum Schluss, na, die Israelis sind ja viel effizienter als wir das sind gegenüber der Ukraine. Dieser Krieg wird viel zu wenig hart geführt. Und das ist eine Kritik, die von Militärberichterstattern russischen der Propaganda seit langem ausgeübt wird und natürlich der Kreml eben immer schon von diesen Kreisen damit konfrontiert wurde, dass dieser Krieg falsch geführt werde und man da viel härter gegen Kiew vorgehen müsste, gegen die politische Führung auch. Und wenn das nicht stattfindet, ja, dann wird es natürlich so ein bisschen, fühlt man sich dann im Kreml wahrscheinlich ausgestellt, also so ein bisschen so vorgeführt. Ja,
ja.
Das
ja.
hat jetzt nicht direkt politische Konsequenzen, aber es ist trotzdem sicher nicht unbedingt angenehm.
Also es wird recht kontrovers diskutiert, eben auch, wie du beschrieben hast, diese Vergleiche gezogen werden zum Ukraine-Krieg, dass das einen gewissen Druck aufsetzt auf Putin im Sinne von, schau mal, Israel ist da sehr handlungsstark und effizient.
Ja, genau.
Aber jetzt, wenn man die innere Wahrnehmung anschaut, dann ist es, wie du sagst, klar, die Solidarität, die liegt bei Iran.
Ja, ich würde sagen, dass das größtenteils ist das so, bei vor allem halt bei Leuten, die eher auf Staatsmedien und den Staat ausgerichtet sind. Bei Oppositionellen sieht es anders aus. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass Iran und Russland eine enge Beziehung unterhalten und die ist in den vergangenen Jahren erst recht eng geworden.
Wie genau?
Ja, es wird auf militärischer Ebene kooperiert, Waffen in beide Richtungen und gerade die iranischen Drohnen waren halt sehr wichtig für Russland und auch Raketen zum Teil, aber die Drohnen vor allem im Ukraine-Krieg und vor allem in der Anfangsphase hatte Russland da ein technologisches Defizit und bezog diese Drohnen aus Iran.
Ja, diese Shahed-Drohnen, ne, hört man oft.
Genau. Mittlerweile können sie auch selber bauen. In Russland gibt es Fabriken für iranische Drohnen. Aber das hat sie sicher noch zusätzlich zusammengeschweißt. Das andere ist auch, durch die Sanktionen musste Russland sich ja nicht nur wirtschaftlich neu orientieren, sondern auch viele Mechanismen neu organisieren, neu verstehen, wie wirtschaftet man unter solchen Bedingungen. Und da hat Iran jahrzehntelange Erfahrungen, wie man auch trotz einem extrem heftigen Sanktionsdruck in der Lage ist, sich wirtschaftlich zu organisieren. Und diese Erfahrungen wurden gerne von Russland genutzt. Und es gab da gerade Anfang nach 2022 einen engen Austausch. Und man hatte zuweilen das Gefühl, dass Iran so das neue Vorbild sei für Russland.
Es ist wie eine Koalition der Parias, oder kann man fast sagen?
Ja, genau, das ist so, ja. Die haben sich gegenseitig da geholfen, diese äußeren Schwierigkeiten zu überwinden oder zumindest mit denen fertig zu werden.
Und die russisch-iranischen Beziehungen haben ja erst kürzlich auch so wie einen Höhepunkt erreicht. Also im Januar haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und der iranische Präsident Mahmoud Pezeshkian in Moskau getroffen. Hier bei ihrem Treffen im Kreml am 17. Januar. Da haben sie eine strategische Partnerschaft beschlossen. Markus, was beinhaltet das? Was heißt das?
Ja, das ist eigentlich vor allem ein Dokument, das den Zustand der Beziehungen festschreibt. Also das bringt sie auf eine höhere Ebene. Ja, aber da gibt es keinen großen Durchbruch oder so. Das legt fest, wie eng die Beziehungen eben im militärischen Bereich sind. Rüstungsaustausch, Rüstungskooperation. Dann hat es auch wirtschaftliche Zusammenarbeit, die verstärkt und gefördert werden soll.
Ja, was sind das für Bereiche wirtschaftlich?
Ja, das ist einerseits grundsätzlich wurde vor kurzem auch Iran Teil einer Freihandelszone mit der Eurasischen Wirtschaftsunion. Das ist schon mal etwas Wichtiges, dass mit der Handelsaustausch vergrößert werden kann. Dann geht es auch um Zahlungssysteme, dass beide Länder sind ja von SWIFT ausgeschlossen und müssen ihre Zahlungssysteme neu eigenständig organisieren. Russland hat ein eigenes Kartensystem namens MIR und versucht natürlich, dass das in möglichst vielen anderen Ländern auch eingeführt wird, damit die Russen, die da hinfahren, damit bezahlen können und damit das einfach so zu einer Alternative für westliche Zahlungssysteme wird. Dann gibt es auch Zusammenarbeit im Rohstoffbereich, Investitionsprojekte, zum Beispiel die Planung einer Gaspipeline von Russland via Aserbaidschan nach Iran. Und es gibt auch Zusammenarbeit in der friedlichen Nutzung der Atomenergie. Die liegt allerdings schon lange zurück und diese Beziehungen sind ja auch älter.
Da gibt es doch ein Atomkraftwerk in Bushehr im Süden Irans am Persischen Golf, das von Russland betrieben wird. Und bei den Vorbereitungen bin ich 2-3 Mal darüber gestolpert, auch wie der Kreml im jetzigen Konflikt Israel ermahnte, das Kraftwerk respektive die Umgebung nicht zu bombardieren, sagt zum Beispiel diese Kreml-Sprecherin. Weil da immer noch etwa 200 russische Fachkräfte vor Ort sind. Was hat es mit Bushehr auf sich?
Da dieses Bushehr ist tatsächlich so ein symbolisches Projekt russisch-iranischen Zusammenarbeit, das über all die Jahre auch trotz dem internationalen Druck, nicht nuklear mit Iran zusammenzuarbeiten, hat Russland sich davon nie beeindrucken lassen und das gebaut. Und es sind weitere Atomkraftwerke in Planung, die von russischer Seite gebaut werden und eben auch betrieben werden. Das ist für Russland wichtig und Putin betont ja auch immer wieder, dass es keinen Grund gäbe, Iran die friedliche Nutzung der Atomtechnologie zu verwehren.
Ja, okay. Also angesichts dieser engen Beziehungen und eben auch, weil sie Waffenbrüder sind und eine Koalition der Parias, die sich austauschen, eben wenn es um die Umgehung oder das Leben mit Sanktionen betrifft. Ich vermute mal, die Iraner würden jetzt auch auf russische Militärunterstützung hoffen, angesichts der israelischen und jetzt auch amerikanischen Angriffe.
Ja, diese Hoffnung besteht, denke ich, sicherlich schon. Aber man muss auch sehen, dieses Abkommen, diese strategische Partnerschaft, über die wir gerade gesprochen haben, die beinhaltet eben kein Militärbündnis. Das ist nicht dasselbe wie letztes Jahr mit Nordkorea vereinbart. Mit Nordkorea wurde ja tatsächlich ein Pakt geschlossen, dass wenn der eine angegriffen wird, dann kommt der andere zu Hilfe und umgekehrt. Und so etwas gibt es mit Iran nicht. Das beschränkte sich auf Rüstungstechnologie.
Anders als Nordkorea, die Soldaten geschickt haben.
Genau. Und da wäre auch nach allem, was man weiß, Iran überhaupt nicht daran interessiert. Die haben auch selber kein Interesse daran, ihre eigenen Leute da zu verheizen und schon gar nicht für einen Krieg, mit dem sie direkt nichts zu tun haben. Und Russland ist deshalb eben auch nicht verpflichtet, Iran militärisch beizustehen, jetzt bei einem israelischen oder amerikanischen Angriff. Und ich denke, das auch nie im Interesse Russlands hätte sein können, weil Russland ja eigentlich vermeiden will, direkt in Konfrontation zum Beispiel eben mit den USA zu kommen.
Aber Iran könnte in der jetzigen Situation dringend Militärhilfe aus Russland benötigen, beispielsweise russische Kampfflugzeuge oder Abwehrraketen. Jetzt die Frage ist natürlich auch, kann Russland die gar nicht liefern, also aus geopolitischen Zwängen vielleicht, aber auch aus Eigeninteresse, weil sie diese Waffen selber brauchen in der Ukraine?
Ja, das ist genau das Problem. Also die Iraner hätten natürlich Interesse an einer ganzen Liste von russischen Rüstungsgütern. Zum Teil wurden auch Sachen geliefert, früher in den vergangenen Jahren. Aber es stimmt, die russische Rüstungsproduktion ist natürlich gerade auch in den letzten 3 Jahren immer stärker auf den heimischen Markt quasi, also wegen des Krieges gegen die Ukraine, ausgerichtet worden. Und da bestehen ja auch Defizite, da ist die Rüstungsindustrie auch rund um die Uhr im Einsatz, um diese Bedürfnisse der russischen Armee für ihren eigenen Bedarf zu decken. Und da ist dann die Frage, ob Russland etwas liefert. Und das Problem für Russland ist natürlich, dass dieser Krieg, und deshalb ist es eben eigentlich auch etwas, was Russland auf dem falschen Fuß erwischt hat, dieser Krieg schwächt Russlands Position in der Region und er untergräbt diese Anstrengungen, eben zum Beispiel Investitionsanstrengungen in Iran, diese Zusammenarbeit wirtschaftlicher Art mit diesem Land, dem wird ja der Boden ein wenig entzogen, wenn das zu so einer instabile Situation gerät. Und das ist ein Problem.
Ja. Aber Putin, wie positioniert er sich da, wenn es ums Regime geht, um dieses Mullah-Regime, so ein Regime-Change, wie jetzt von vielen diskutiert wird, das ist nicht in seinem Sinn, oder?
Nein, auf keinen Fall. Aber Regime-Changes sind eigentlich, außer vielleicht, wenn es gerade dem eigenen ideologischen Konstrukt passt, wie in der Ukraine, ist das nie das Ziel Russlands, weil man ja immer, also man kritisiert solche Ansinnen eigentlich immer. Und natürlich hat ja Russland gerade mit diesem Regime, das jetzt in Iran an der Macht ist, diese Zusammenarbeit, diese enge Partnerschaft vereinbart und hat dadurch kein Interesse daran, dass an diesen Grundlagen sich etwas ändert. Denn ein Regime, das dann, wie Trump sich jetzt geäußert hat, Iran wieder großartig machen würde im amerikanischen Sinne, würde ja dann vielleicht mit Russland nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Und das wäre dann tatsächlich ein großer Rückschlag für Russland, auch geopolitisch in dieser Region, weil Iran als wichtiger Akteur eigentlich in der Region ist dadurch natürlich auch für Russland ein wichtiger Partner, um auf die Politik im Nahen Osten Einfluss zu nehmen.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Ja, und wenn man das jetzt anschaut, da zeigt sich doch ein komplett anderes Bild als noch vor 10 Jahren, als Russland 2015 in den Syrienkrieg militärisch eingriff, vor allem durch Luftangriffe und Waffenlieferungen zur Unterstützung des Assad-Regimes sich engagierte. Also damals war Russland wirklich an der Seite seines Verbündeten aktiv.
Ja, weil es unbedingt dieses syrische Regime an der Macht halten wollte und die Chance sah, sich als Akteur ja im Nahen Osten ganz konkret einzubringen. Und das ist jetzt, da ist die Situation natürlich schon eine andere. Es ist, das Regime in Iran steht nicht kurz vor dem Sturz und Russland ist natürlich auch eben jetzt mit sich selber beschäftigt. Das ist ja auch in anderen Regionen der Fall. Also Syrien ist ja eigentlich sogar das beste Beispiel dafür, dass da die Kraft Russlands nicht mehr gereicht hat.
Also beim Sturz von Assad waren sie nicht präsent, haben sie nur zugeschaut.
Genau, sie konnten dieses Regime dann am Schluss nicht halten, obwohl sie davor so viel Kraft dafür investiert hatten, um eben genau diesen Kollaps zu vermeiden.
Okay, aber könnte das nicht auch ein gefährliches oder ein heikles Signal an Verbündete ganz generell sein, also an russische Verbündete weltweit, sagen wir in Afrika gibt es Verbündete oder in anderen Weltgegenden, wenn man sieht, dass dann auf Russland eben im Moment diese akuten Krise, wie Iran jetzt gerade drin steckt, doch kein Verlass ist?
Ja, diese Gefahr besteht sicher, ja. Die war ja vor allem nach Syrien, dem Sturz von Assad, besonders deutlich. Und sie ist jetzt in einem gewissen Sinne natürlich auch so. Und es haben sie auch andere Länder schon erlebt. Armenien zum Beispiel hatte sich auch schon 2020 und dann 2023 wieder viel mehr erhofft.
Bergkarabach-Konflikt.
Genau, ja. Bergkarabach, also Nagorno-Karabach-Konflikt, also gegen Aserbaidschan. Und da gibt es eine formelle Sicherheitspartnerschaft quasi. Also Russland ist der Sicherheitsgarant Armeniens, hat sich aber nicht, also armenischer sich zu wenig engagiert. Mhm. Und das sind sicher Signale, auch eben in Afrika, du hast es angesprochen, da hat Russland ja in den vergangenen Jahren auch Regime gestützt und Truppen geschickt zum Teil, um die zu stärken. Mhm. Und was die sich dabei denken müssen, ja, das ist natürlich sicherlich eine Frage, und ich denke, es ist halt weiterhin so, dass der Ukraine-Krieg ist halt eine Last für Russland, und man kann sich dann nicht mehr so ganz überall sonst auch gleichermaßen engagieren.
Also verdammt die Russen eigentlich zu Passivität, jetzt gerade im Nahen und Mittleren Osten.
Genau.
Aber hat es auch etwas damit zu tun, dass Putin ein Gespür hat für Schwäche? Ich glaube, du hast das so beschrieben auch. Er sieht, Israel schlägt Iran einen Trumpf nach dem anderen aus der Hand, schwächt die Hamas, Hisbollah, eben das Assad-Regime, der Sturz konnte nicht verhindert werden. Will er einfach nicht sich mit Schwachen abgeben jetzt, wenn Iran in dieser Situation ist?
Das ist sicher auch ein Punkt, dass er guckt, wer hat die Chance, gut dazustehen. Und auch wenn die Parteinahme sehr eindeutig ist, tut er ja so, als sei er eigentlich der geborene Vermittler in diesem Konflikt und habe auf beide Seiten, also eben zu Iran einerseits, aber auch zu Israel und zu Trump, gute Beziehungen oder jedenfalls normale, arbeitsfähige Beziehungen, die man jetzt nutzen könne. Aber die letzten Tage zeigen schon, würde ich sagen, dass Russland sich eindeutig auf der Seite Irans sieht und auch nicht jetzt Iran richtig fallen lässt. Also natürlich, Putin hat sich auch dagegen gewehrt. Jetzt am St. Petersburger Wirtschaftsforum wurde er gefragt, ja, keine Militärhilfe für Iran, das ist doch ein Schwächezeichen, oder man lässt die ja im Stich, er wurde da mit diesen Aussagen konfrontiert, und das hat er vehement zurückgewiesen und gesagt, wir sind politisch sehr aktiv, wir unterstützen Iran, soweit wir das können, auch international im UNO-Sicherheitsrat und gegenüber den USA und so. Und das hat auch Putins Sprecher am Montag, also heute Montag, nochmal betont, dass ja das schon sehr viel sei. Natürlich ja. Überspielt das dann auch ein bisschen die mangelnde Tatkraft sonst, aber ich denke, Russland will schon eigentlich für Iran nicht vollständig im Stich lassen.
Aber gibt es da eine erkennbare Agenda, welche Rolle Russland in der Region spielen will?
Ja, Russland möchte dort natürlich schon eine ordnende Rolle spielen, die den amerikanischen Einfluss zurückdrängt. Und dann sind wir aber eben bei einem anderen Punkt, der dieses Dilemma Russlands in diesem Krieg Israel, USA, Iran eben so groß macht, dass ja eben diese Hoffnung, wir haben das eingangs ja schon angesprochen, es gab eine große Hoffnung in Trump, und es gibt ja auch diese Annäherung an Trump, das Trumpsche Amerika. Aber in diesem Fall jetzt stehen letztlich eben Russland und Amerika auf zwei unterschiedlichen Seiten. Und ja. Das gefährdet einerseits eben diese potenzielle Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA, die angestrebt wird, letztlich von beiden Seiten in einer gewissen Weise. Und es legt sehr stark offen, wie sehr eben diese Zusammenarbeit eigentlich von Widersprüchen und Gegnerschaft geprägt ist, eigentlich. Weil Russland hat sich eben im Nahen Osten eigentlich als Macht verstanden bisher und versteht sich, denke ich, auch weiterhin als eine Macht, die die amerikanischen Interessen zurückdrängen will. Und auch im Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 letztlich das Scheitern der amerikanischen Politik im Nahen Osten gesehen hat. Und jetzt zeigt sich dieser Gegensatz zwischen Trump und Putin im Nahen Osten so deutlich, dass das natürlich letztlich auch wieder die anderen angestrebten Annäherungen in Frage stellt.
Ja, und früher war ja der gemeinsame Feind von Russland und Iran die USA, was jetzt ja eben nicht mehr so ist. Also es ist ein unglaublich komplexes Dilemma, in dem Putin da steckt.
Ja, das ist so. Hat natürlich tatsächlich diese Freundschaft zu Iran oder diese Partnerschaft mit Iran sicherlich auch einer gewissen, ja, gewissen Zweifeln ausgesetzt, weil eben Russland plötzlich doch die Annäherung an die USA jetzt in den vergangenen Monaten gesucht hat und das auch, denke ich, weiterhin vorantreiben will. Aber eben jetzt konfrontiert ist damit, wo überall eigentlich eben doch fundamentale Gegensätze bestehen.
Also es ist eindeutig eine heikle Gratwanderung, eben wie du sie beschrieben hast, diese Freundschaft zum Iran oder diese Beziehung zum Iran und gleichzeitig dieser Versuch, sich Trumps Amerika anzunähern. Aber ganz kitten lässt sich, glaube ich, der Widerspruch nicht. Ich glaube, auch aus Trumpscher Sicht gibt es einiges Misstrauen. Mhm. Also wenn man beispielsweise sieht, wie er reagiert hat auf dieses Angebot Russlands, eine Vermittlerrolle einzunehmen, da reagierte Trump relativ schnodderig.
He actually offered to help mediate. I said, do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later.
Diese Reaktion spricht doch Bände.
Ja, natürlich, aber das zeigt halt auch, wie sehr Trump irgendwie enttäuscht ist über Putin, was den Ukraine-Krieg anbelangt und wie sehr oder wie wenig er eigentlich verstanden hat, was Putin bei diesem Krieg gegen die Ukraine antreibt. Daraus folgt ja, dass er eben nicht versteht, dass man das nicht schon längst beendet hat. Trump hat ja schon oft davon gesprochen, es sei ein sinnloser Krieg. Und für Putin ist dieser Krieg nicht sinnlos. Und das ist natürlich eine Belastung für deren Beziehung, ohne Zweifel.
Und hat denn jetzt der Kriegseintritt der USA oder respektive auf der Seite Israels gegen Iran diese nochmal was verändert, so in diesem unglaublichen Dilemma, in dem Putin steckt?
Ja, es hat sich natürlich konkretisiert, dass eben die USA tatsächlich auf der anderen Seite stehen, jetzt in diesem Konflikt. Das ist ja eindeutig, die Verurteilung war ja unzweideutig aus dem Munde des russischen Außenministeriums, des UNO-Botschafters, jetzt auch Putins selbst, und zögerte jetzt in der Hinsicht rein verbal nicht, die USA da anzugreifen. Und das verschärft natürlich diesen russisch-amerikanischen Gegensatz. Zusätzlich, während davor ja Israel quasi der Hauptakteur war und die USA nur vermutet daneben standen. Mhm. Ich denke trotzdem nicht, dass die jetzt, also Trump und Putin werden deshalb nicht aufhören, miteinander zu telefonieren, denke ich. Aber es hat halt sicherlich einen ernüchternden Effekt, wahrscheinlich für beide.
Okay, Markus, ich verstehe jetzt in dieser Gesamtschau, warum der israelische Angriff auf Iran und die amerikanischen Schläge Putin ziemlich in den Clinch bringen. Es ist nicht nur die Stimmung im eigenen Land, es ist nicht nur, dass Russland als unverlässlicher Verbündeter wahrgenommen werden könnte in der Welt. Aber Putins oberste Priorität, hast du klar ausgeführt gerade, ist die Ukraine. Dass er da seine Interessen durchsetzen will und dafür braucht er eine gute Beziehung zu Trump. Und ganz grundsätzlich könnte man auch sagen, Fakt ist, die Starken in der aktuellen Weltlage sind die USA, Israel und nicht Iran.
Ja, das ist sicher ein Punkt, aber für Russland ist das, was jetzt gerade passiert, auch ein weiterer Beleg dafür, dass die ganze Rhetorik um Völkerrecht und wer darf wen angreifen, wer darf wann Gewalt anwenden, dass die völlig heuchlerisch geführt wird und dass das eigentlich alles keine Rolle spielt. Mhm. Und das bestärkt natürlich in einem gewissen Sinne auch Putin in seiner bisherigen Handlungsweise. Er sieht sich in dem Sinne einerseits bestätigt, dass sein Vorgehen gegenüber der Ukraine richtig ist. Mhm. Und es zeigt eben auch, dass man sich nicht irgendwo quasi klein machen sollte, wie die Iraner vielleicht zum Teil, und gesagt haben, ja, dann verhandeln wir jetzt mit den Amerikanern und vielleicht finden wir ja auf diesem Weg eine Lösung. Und, ja. Sondern man muss eigentlich hart bleiben. Man darf auch nicht Atomwaffen, also darauf letztlich nicht verzichten. Da wurde das Beispiel Nordkorea dann zum Teil in Diskussion gebracht. Mhm. Quasi die würde niemand wagen anzugreifen, weil sie ja Atomwaffen haben und eine Partnerschaft mit Russland, die auch auf Gegenseitigkeit und militärische Hilfe abgestützt ist. Und diese Überlegungen von Macht des Stärkeren und Durchsetzung der eigenen Ziele mit Gewalt, das ist etwas, was Russland sowieso schon eigentlich als ja offenbar das einzig Mögliche bisher schon vertreten hat und sich jetzt bestätigt fühlt.
Ich danke dir, lieber Markus, und grüße dich nach Moskau.
Vielen Dank dir.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen mit Russland-Korrespondent Markus Ackeret zu Putins komplizierter Lage nach Israels Militärschlägen gegen Iran. Und ob sich die Situation für Russland nun mit dem von Präsident Trump verkündeten Waffenstillstand wieder etwas entspannt, das wird sich weisen. Wir bleiben dran. Mein Name ist Marlin Oehler. Über Feedbacks und Anregungen freue ich mich. Einfach eine Mail an marlin.oehler@nzz.ch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis bald.